Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Flo Hohn.
The Birthplace of America. Das größte Freilichtmuseum der Welt. 400 Weingüter. The Crooked Road. Kunstmuseum von Weltklasse-Niveau.
Hallo Holger.
Hallo Flo.
Na, wo geht's bei dir denn heute hin?
Heute geht es an die Ostküste der USA in eine sehr geschichtsträchtige Region und das gilt insbesondere für dieses Jubiläumsjahr 2026.
Dann hören wir uns die Auflösung jetzt mal an, ne?
Ja, ich bin gespannt, ob du weißt, wo es hingeht.
Ich ahne es.
Willkommen zu Meine Reise USA. Heute geht es in einen ganz besonderen Bundesstaat, den uns Maria Greiner vorstellt. Hallo Maria, wohin geht's?
Heute geht's in den wunderbaren Bundesstaat Virginia.
Virginia ist, das wissen wahrscheinlich die meisten von uns, im Osten der USA. Können wir das noch ein bisschen eingrenzen, dass jeder sich so vorstellen kann, was liegt da in der Nähe, wo ist das ungefähr?
Ja, sehr, sehr gern. Es liegt eigentlich perfekt, denn es liegt so in der Mitte von der US-Ostküste, etwas unterhalb von Washington DC als US-Hauptstadt und ringsherum findet man dann noch so Bundesstaaten wie Tennessee, North Carolina, West Virginia, also wirklich direkt mitten an der US-Ostküste.
Genau, dann geht's aber auch von da aus schon wieder in die Südstaaten.
Das genau,
ist, es ist
genau.
Im Grunde auch ein Südstaat, aber ja. Eine Südstadt an der Ostküste und relativ weit im Norden.
Genau.
Aber alles so, zusammen.
So genau. Kann man es wirklich bezeichnen, ja.
Und ich habe es vorher schon gesagt, das ist ein ganz besonderer Bundesstaat. Was macht denn Virginia eigentlich so attraktiv? Warum Virginia?
Ich glaube, es ist einfach, weil man alles hat, was man sich so von so einem USA-Urlaub oder Aufenthalt wünscht. Also man hat auf der einen Seite die Chesapeake Bay und den Atlantik. Man hat auf der anderen Seite den Shenandoah National Park und die Blue Ridge Mountains. Das heißt, man muss sich gar nicht entscheiden. Man hat Meer, man hat Berge, man hat aber auch dieses typisch amerikanische Kleinstadt-Charme und aber auch ein paar größere Städte. Also wirklich alles das, was man eigentlich sucht, findet man in Virginia.
Also alles in einem Bundesstaat, eine wahnsinnige Vielfalt in jeder Hinsicht. Ja, wir haben uns überlegt, wir gehen das Ganze mal sozusagen thematisch an. Also was interessiert uns eigentlich an Virginia? Und dabei kriegen wir natürlich auch ein bisschen was über die Geografie mit, von der du einiges schon eben erwähnt hast.
Ja. Ja.
Und ich habe es schon so ein bisschen rausgehört. Also es ist durchaus auch ein Landstrich, wo man naturmäßig eine Menge machen kann. Also wo man in der Natur aktiv sein kann.
Absolut, ja, definitiv. Wie gesagt, wie gerade schon erwähnt, ist natürlich so unser Haupt-Hotspot für Outdoor-Liebhaber ist der Shenandoah National Park und die Blue Ridge Mountains. Der Shenandoah National Park ist der große Nationalpark bei uns in der Region. Das heißt so, wenn man nach Virginia kommt, ungefähr so eine Stunde vom Airport entfernt, anderthalb Stunden von Washington DC entfernt, also wirklich sehr, sehr gut zu erreichen. Und dort kann man natürlich wandern. Man kann Radfahren. Wir haben Roanoke, was ist so ein bisschen am Ende der Shenandoah National Park. Es ist Mountainbike Capital of the US East Coast. Also auch da wieder outdoormäßig eine ganze Menge. Und ja, ansonsten gibt's natürlich alles auf der anderen Seite, im Osten von Virginia, was man dann machen kann, wo es dann eher aufs Wasser geht. Also von Kajaktouren, Stand-Up-Paddling, Segeln auf der Chesapeake Bay oder sogar Whitewater-Rafting. In Richmond, der US-Hauptstadt, haben wir den James River mit den Stromstellen der Stärke 4 und da kann man sogar Whitewater-Rafting.
Und das ist, glaube ich, auch direkt an der Stadt dran, ne?
Das ist wunderbar, weil man ist wirklich vor der Skyline von Richmond und auch wenn es sich abenteuerlich anhört, wer so ein bisschen Spaß dran hat, es macht wirklich super viel Spaß.
Klasse, ja. Das ist dann sozusagen die US-Version des Eisbergs. Was in München, weitaus, oh, alles ja, weitaus größer, ne? Das
definitiv.
Ist das Einzige, wo ich diese Assoziation habe, ja, ganz genau. Ja. Und die Küste finde ich immer ganz, ganz faszinierend von Virginia, weil das ist etwas, was man dort oben gar nicht vermutet. Also du hast also Virginia Beach, du hast ja da wirklich, du hast Strände, du hast eben schon gesagt, ganz viele Möglichkeiten zu Wassersport, du kannst, weiß ich nicht, Auslandtouren machen und was der Himmel was, ne?
Ja, also das ist wirklich das Tolle und wie gesagt, unsere Haupt sage ich jetzt mal so, Stadt an der Küste ist halt Virginia Beach, ist auch die größte Stadt der in Virginia. Und das Schöne ist, man hat auch hier wieder diese schöne Kombination. Man hat zwar die Strände, fast 55 Kilometer Strandlänge haben wir alleine nur in Virginia Beach.
Wow. Ja.
Das, natürlich der größte Abschnitt ist so die Oceanfront, aber wir haben halt auch ja so ein bisschen naturbelassene Strände oder halt auch dann an der Chesapeake Bay eher so ein paar Buchten, wo es ein bisschen ruhiger wird. Also das heißt, man hat da wirklich viel zu entdecken und einfach, was man auch persönlich mag. Ne? Also mag man eher so ein bisschen den Trubel. Und was ich immer so toll finde an Virginia Beach, ich war auch oft schon im Juli und August so zur Hauptsaison dort. Die Strände sind so breit. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass das überfüllt ist. Also man hat immer seinen Platz irgendwie dort. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja.
Also ideal für alle, die auch mal eine Alternative zu, weiß ich nicht, Florida suchen oder sowas. Also wirklich toll. Zumal, wir haben es ja eben gerade schon gesagt, dahinter eben ein Bundesstaat wartet mit unglaublich vielen Attraktionen, natürlichen Kultur und so weiter und so fort.
Absolut, ja. Es ist, und das Schöne ist halt, ich weiß, man, wenn man an Amerika denkt, denkt man immer so an große Distanzen, die man irgendwie fahren muss. Und klar, im Verhältnis zu uns ist es definitiv der Fall. Aber in Virginia hat man eigentlich innerhalb von einer Stunde eigentlich den nächsten Stop. Das heißt, man kann viel, viel mehr seiner Zeit mit wirklich dem Erleben verbringen, als rein dann nur im Auto oder vielleicht im Camper zu sitzen.
Wie weit ist es denn ungefähr von der Küste bis zu den Blue Ridge Mountains? Also praktisch von Ost nach West, kann man das so ungefähr beziffern?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, von wo man dann genau hin möchte. Aber wenn man jetzt sagt, wirklich von Virginia Beach, vom Strand und man möchte an die am Fuße der Blue Ridge Mountains sein, sind es ungefähr 4 Stunden. Wenn man dann richtig in den Südwesten reingeht, dann braucht man so gute 6 Stunden.
Ja, gut. Aber das ist ja dann kürzer als in Deutschland. Weil wenn ich also, sage ich mal, von der Ostsee oder von der Nordsee nach Bayern möchte, in die Berge, dann brauche ich ja, ich sag mal, mit dem Auto mindestens 6 Stunden. Ja. Und von daher, das illustriert, glaube ich, nochmal ganz schön, dass ich auf kleinem Raum eine wahnsinnige landschaftliche Vielfalt habe.
Ne? Absolut, es ist sehr kompakt und ja, man hat einfach eine sehr große Vielfalt in der Landschaft.
Schön, ja. Und Virginia ist, glaube ich, auch dafür bekannt, dass es eine sehr reiche Geschichte hat und für die Geschichte der USA eigentlich, ja, sehr, sehr wichtig ist.
Ja, es ist the birthplace of America. Wir haben natürlich dieses Jahr 2026 ein ganz besonderes Jahr mit 250 Jahre USA. Das heißt, die USA feiern die Unabhängigkeit und gerade Virginia und wer geschichtsinteressiert ist, wir haben das historische Dreieck mit Jamestown, Yorktown und Williamsburg. Jamestown ist sozusagen Jamestown Settlement. Das ist dort, wo die erste englische Siedlung entstanden ist. In was heute der First Landing State Park in Virginia Beach ist, dort ist sozusagen der Punkt, wo die ersten englischen Siedler angekommen sind. Und dann sind sie natürlich etwas ins Landesinnere gegangen und haben sich dort angesiedelt. Das heißt, wie gesagt, Birthplace of America und dann aber auch natürlich die Geschichte, die dann kam, die Kolonialzeit mit Colonia Williamsburg zum Beispiel, ist das größte Freilichtmuseum der Welt. Und das ist auch was, wo ich immer sage, da braucht man mindestens einen halben Tag, um so ein bisschen schon überhaupt zu erspüren zu können, was es alles damals gegeben hat und wie das aussah.
Und das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur Gebäude, sondern das ist ja ein lebendes Freilichtmuseum mit ganz, ganz vielen Laiendarstellern. Da kann man in eine Schmiede reingehen, da geht man in Kaufmannsläden rein, da wird der Garten bestellt. Das ist absolut irre. Ja. Also das ist wirklich, man taucht quasi in das Leben von vor wie vielen Jahren ein? Welche Zeit ist das ungefähr? Spiegelt es wieder?
Das ist 18. Jahrhundert, 1700.
Ja, ja.
Something.
Ja, genau. Ja, das ist
auch. Und und das ist auch das Tolle, weil die Leute, die dort arbeiten, die sind total in ihrer Rolle. Also man kann dann auch manchmal, passiert ist, dass man ja auch ins Gespräch kommt und das ist ganz witzig, dann fragen die einen manchmal, wo man herkommt. Und wenn man dann sagt, man kommt aus Europa und dann sagen die, oh mein Gott, wie lange ist man dann mit dem Schiff gekommen und so. Also sind wirklich total in der Rolle drin. Und ich sag auch immer, für Familien mit Kindern ist das ganz, ganz toll, weil die lassen einen dann auch mitmachen. Also wie du schon gesagt hast, bei der Schmiede oder in der Taverne sieht man, wie die Brot gebacken haben früher. Und es passieren auch immer kleinere Events in Colonial Williamsburg. Also das ist wirklich ja ganz, ganz klasse, um einfach mal so back in time zu gehen.
Ja, also eine Zeitreise sozusagen in Absolut. Die Geschichte. Und das ja. auch wirklich für jung und alt. Also auch selbst wenn ich selbst ohne Kinder, das ist einfach total spannend, das alles mitzubekommen. Und ich finde auch, wie die da ihre Rollen spielen, ja. das ist sagenhaft. Also die verlassen für keinen Deut ihr Skript und es ist einfach so, man als Besucher ist man wirklich als Besucher aus einem Land vor, weiß ich nicht, 250 Jahren und das ist schon stark.
Ja. Definitiv, ja. Ja, hm? Ja das ja. ist wirklich toll und wie gesagt, auch wenn man jetzt sagt, ach Geschichte, ich weiß nicht, aber das ist so lebendig gemacht, dass man sich da auf alle Fälle wiederfindet und auch wirklich Spaß dran hat.
Ja. Ja, lebendige Geschichte in Virginia, das hat natürlich auch seinen Grund. Ich glaube, es kommen ziemlich viele Präsidenten aus Virginia.
Und zwar die meisten Präsidenten kommen aus Virginia und das sind 8 Stück an der Zahl. Und wie man sich vorstellen kann, kann man auch auf den ein oder anderen Spuren der Präsidenten in Virginia wandeln.
Ja, zumal ein Präsident ja ganz besonders, mit dem hat es eine ganz besondere Bewandtnis.
Genau, George Washington, natürlich als erster Präsident der USA, hat in Mount Vernon sozusagen seinen ehemaligen Landsitz gehabt und es ist relativ nah auch zu Washington DC. Das war ja auch der einzige Präsident, der nie im Weißen Haus gelebt hat. Und deswegen sagen wir auch manchmal, dass Mount Vernon das wie das erste Weiße Haus war. Und das kann man heute noch besichtigen. Also sein Landsitz und das ist auch was wir immer sehr, sehr gerne empfehlen. Man kann das Wohnhaus besichtigen. Er war zusätzlich auch noch Farmer. Das heißt, man hat relativ viel Land. Liegt wunderschön am Potomac River. Und ja, ist wirklich eine toller Stop, um ein bisschen in Geschichte einzutauchen und um einfach mal zu sehen, wie er damals auch gelebt hat.
Ja, und du sagst auch ganz richtig, das ist wieder nicht nur ein historisches Gebäude, sondern es sind diese riesigen Ländereien, es ist diese fantastische landschaftliche Lage, allein das ist es schon wert. Und dann ist es mittlerweile auch, es gibt jetzt eine ganz moderne Präsentation mittlerweile da, es ist sehr viel im Zuge der Vorbereitungen des 250. Jahrestages der USA dort geschehen. Also selbst diejenigen, die schon mal da waren, müssen da unbedingt wieder hin.
Oh, absolut, absolut. Also es gibt erstmal eine große Ausstellung in dem Visitor Center und da wird natürlich auch gerade mit der neuen Technik, die es so gibt, ganz, ganz viele tolle interaktive Sachen gemacht. Und dann wurde jetzt gerade erst auch die Menschen, also das heißt das Wohnhaus, restauriert und es gibt Exponate, die waren noch nie zu sehen. Jetzt ganz, ganz neu sozusagen zu dem besonderen Jubiläum ist wieder alles zugänglich. Und was ich auch immer sehr, sehr gerne erwähne, es gibt ganz unterschiedliche thematische Touren, weil George Washington hat ja sozusagen in vielen Bereichen ja, die USA geprägt und da gibt es unterschiedliche thematische Touren auf Mount Vernon und was die meisten nicht wissen, er hat auch damals zu seiner Zeit Whisky gebraut.
Oha.
Und es gibt dort auch eine Destillerie, die ist seit ein paar Jahren wieder sozusagen im Gange und dort wird auf der einen Seite Whisky gebraut, wie nach seinem alten Rezept, aber natürlich auch so ein bisschen nach neuen Maßstäben und man kann beides probieren und kann selber entscheiden, was man vielleicht selber mag.
Hast du es ausprobiert?
Ich habe selber den Whisky noch nicht probiert.
Okay.
Aber das ist definitiv auf der To-Do-Liste.
Sehr, sehr spannend. Und wir haben noch mal die Ellie Morris gefragt, die aus Fairfax County kommt und die sich sehr gut auskennt in Mount Vernon. Warum ist Mount Vernon eigentlich einen Besuch wert? Und die fasst es für uns ganz kurz und prägnant nochmal zusammen.
Well, George Washington's Mount Vernon is the iconic home and estate of America's first president. It's where he lived, where he led and shaped the country. It's filled with immersive experiences, living history that is told in a way that is powerful, tangible and uniquely American.
Ja, also Mount Vernon gehört auf jeden Fall auf die Liste, auf die Bucketlist, wie man so schön sagt, innerhalb von Virginia. Und gibt es von anderen Präsidenten irgendwas, was man gesehen haben sollte?
Also das zweite große Highlight, würde ich sagen, ist Monticello. Monticello ist der ehemalige Landsitz von Thomas Jefferson. Und der befindet sich in der Nähe von Charlottesville. Das heißt, man ist so in der Mitte von Virginia am Fuße der Blue Ridge Mountains. Und das Wohnhaus ist auch zu besichtigen. Man kann es entweder auf eigene Faust machen oder bei geführten Touren. Und auch da haben wir wieder den Fall, dass es natürlich eine wahnsinnig schöne Länderei ist dort. Unterschiedliche thematische Touren, die man machen kann. Und und man hat einen wundervollen Blick von dort aus schon in Richtung Blue Ridge Mountains. Also wer dann in die Berge geht, der hat sozusagen schon mal so ein kleines bisschen den Taste.
Also ich habe das Gefühl, die damaligen Politiker hatten auch durchaus ein Faible für eine schöne Landschaft und für die haben sich eine gute Location ausgesucht, oder?
Absolut, absolut. Also ich glaube, man würde heutzutage immer noch, wäre man immer noch neidisch da drauf, dort zu wohnen. Und bei Thomas Jefferson ist natürlich auch so ein bisschen noch der Fall. Der war ja auch zusätzlich noch Architekt und hat ja auch Monticello designt, aber zum Beispiel auch die University of Virginia in Charlottesville. Also das heißt, auf seinen Spuren kann man noch an ganz, ganz vielen Orten ringsherum wandeln.
Und irgendwie hat er auch was mit Wein zu tun, war das nicht wahr?
Genau, genau. Also wir haben ja vorhin schon gehört, dass Virginia der Birthplace of America ist.
Ja.
Und er ist auch der Birthplace of American Wine. Denn Thomas Jefferson hat damals von seinen Reisen, vor allem aus Frankreich, Weinreben mitgebracht und hat sie in der Nähe von Monticello versucht, Wein anzubauen. Ihr hört schon,
Er ist gescheitert.
Er war nicht so ganz erfolgreich, aber er hat dann etwas später mit einem Italiener zusammen das erste kommerzielle Weingut in den USA gegründet. Also es war wirklich die Begründung des Weinbaus. Und das finde ich ist so spannend, weil wenn man an USA-Wein denkt, denkt man nicht zwingend an Virginia-Wein.
Man denkt an die Westküste, sagen wir
absolut,
mal ehrlich, oder?
Absolut. Und aber es ist so schön zu sehen, weil gerade in den letzten Jahren hat sich gerade dieses Thema Wein enorm entwickelt in Virginia. Wir haben jetzt fast 400 Weingüter in Virginia und sie sind der sechstgrößte Weinproduzent in den USA und man kann auch eine ganze Menge dieser Weingüter besichtigen. Also das ist, und das Schöne ist so ein bisschen im Vergleich zur Westküste, man braucht nicht vorher irgendwie einen Termin machen, sondern man fährt einfach dorthin, kann ein kleines Tasting machen oder meistens ist sogar der Besitzer oder der Winemaker gerade noch um die Ecke und die geben einem eine Tour, einfach weil es halt alles nicht so groß und nicht so kommerziell ist und Virginia hat richtig gute Weine.
Ja, und wir können uns ja mal anhören, was dazu die Jennifer Siegel sagt. Die stammt nämlich aus Loudoun County und das wird auch DC's Wine Country genannt. Und warum das so ist und was es da gibt, das erzählt sie uns jetzt.
Loudoun is one of Virginia's largest wine regions. We are home to more than 50 of the state's nearly 400 wineries. We are easily accessible within minutes of Dulles Airport. We have 25 varietals grown just in Loudoun County, so we like to say you can also take a trip around the world in wine right in one destination. We're very well known for Bordeaux varietals, but also several whites like Petit Manseng and Viognier. And we're all small batch and family owned, so it's an exclusive experience. You can't go anywhere, even really in the States, to find Virginia wine. And we love you to stay. We love you to tour the vineyards, meet a winemaker, taste from the barrel, and enjoy live music. It's really about an exclusive experience in Virginia Wine Country.
Ja, spannend. Eine ganz blöde Frage. Ich bin immer bei der Ostküste eher so bei Weißwein, aber ich glaube, es gibt durchaus auch Rotweine, oder?
Absolut, es ist wirklich gemixt, Weißweine, Rotweine. Die Staatstraube ist der Viognier von Virginia, aber es gibt wirklich die unterschiedlichsten.
Ich muss blöd fragen, Viognier, was ist das, ein Weiß oder ein Rotwein?
Weiß.
Ein Weißwein,
genau,
okay,
genau,
gut, das habe ich jetzt auch erwartet, ja, ganz genau.
Und was auch für uns immer ganz spannend ist, ist einfach, wir haben natürlich auch ein paar Weingüter, wo wir vielleicht einen Besitzer haben, der deutsche Wurzeln hat. Und also es gibt auch so ein paar Versuche, Gewürztraminer blaufränkisch anzubauen. Ja. Also das heißt, man kann mal schauen sozusagen, welchen Geschmack man von zu Hause kennt und es dort einfach auch mal probieren.
Auch das ist, glaube ich, typisch amerikanisch. Es gibt da keine Denkgrenzen. Es wird sehr viel experimentiert und, ja. Und da kommen die spannendsten Sachen dabei raus. Das ist also, da wird nicht lange darauf geschaut, wir haben seit 200 Jahren nur das eine angebaut, sondern wir probieren auch was Neues, ne?
Absolut, ja, das stimmt. Deswegen findet man auch wirklich auch in kleinen Weingütern so ein paar besondere Schätze und weil halt einfach so dieses, wir wollen was Neues probieren, wir wollen einfach ein bisschen was Neues kreieren auch mal. Wir haben jetzt zum Beispiel auch zum 250-Jährigen gibt's bestimmte Weine oder auch Biere, die extra gebraut wurden oder angebaut wurden. Also da sind sie sehr kreativ.
Sehr, sehr schön. Ja, und ich meine, das sagt ja auch alles. Der eine Präsident, der Whisky gebrannt hat, der andere, der Wein angebaut hat. Ich meine, da haben wir natürlich auch dann gleich die kleine Überleitung zum Kulinarischen ganz generell. Also ich habe also für eine gute Weinbegleitung ist beim Essen immer gesorgt. Meine Frage ist, was kriege ich zu essen? Ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite hast du die Küste, da hast du natürlich Seafood, dann hast du auf der anderen Seite aber auch, ja, was empfiehlst du denn so kulinarisch?
Also ich glaube, die Küste hat definitiv ein bisschen Vorrang, weil es halt so besonders ist. Wir haben natürlich die Chesapeake Bay einmal, wo es sehr, sehr viele Blaukrabben gibt, das heißt die Blue Crabs, die wir uns mit dem Bundesstaat Maryland teilen und die Chesapeake Bay, die wir uns teilen. Aber auch Virginia hat 8 Austernregionen. Und das heißt, Austern ist wirklich ein großes Thema. Es gibt extra Austernbars, aber auch einfach in den Restaurants werden die frischen Austern genutzt. Und man kann zum Beispiel auch in Virginia Beach gibt es Pleasure House Oysters. Das heißt, die nehmen einen Captain Chris, ist ein Austernfarmer, der nimmt einen mit auf die Austernfarm im kleinen Boot. Und dann steht man am Schluss wirklich im Wasser, hat entweder Gummistiefel oder so eine Gummihose an. Und er erntet die Austern ganz, ganz frisch und man kann die probieren.
Ja, man kann die, glaube ich, dann vor Ort auch direkt probieren.
Genau, richtig. Ja. Und ich empfehle auch jedem immer, dass man mal die unterschiedlichen Austern aus den Regionen probiert, weil sie schmecken wirklich unterschiedlich. Mhm. Also ob ein bisschen butterig, ein bisschen salzig. Ne? Also man kann es schon herausschmecken, wenn man sich traut.
Ja, toll. Ja, auch da wieder ähnlich wie wir es vorher gehört haben bei den Museen, bei Colonial Williamsburg, interaktiv. Es ist eben nicht nur, man setzt sich irgendwo hin und kriegt was vorgesetzt, sondern man kann im Grunde seine eigenen Austern, jetzt sagt man fangen oder ernten? Ich glaube, man sagt ernten. Ne?
Man sagt ernten bei den Austern, genau.
Ja, genau.
Richtig. Ja, und ich meine, ähnlich ist es mit wer gerne fischt. Mhm. Also man kann, wenn man selber fischen geht, angeln geht, gibt es ein Programm in Virginia Beach, wo einige Restaurants mitmachen. Das heißt, man Catch and Cook. Mhm. Das heißt, man kann selber angeln gehen und den frischen Fisch dann zu bestimmten Restaurants bringen und die bereiten dann den Fisch für einen zu.
Ja.
Das heißt, das ist auch eine schöne Sache, um selbst sozusagen seinen Erfolg dann auf dem Teller zu haben.
Was gibt es Schöneres?
Ja, oh, klasse. Richtig, ja. Richtig.
Sind wir damit kulinarisch schon durch? Ich glaube, ja, es gibt ja dieses eine Konzept Farm to Table. Es gibt es bestimmt auch in Virginia, oder?
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Virginia ist, wir haben eine Menge Farmen, es ist Farmland. Das heißt, wir haben natürlich eine ganze Menge an Restaurants, die wirklich von lokalen Produzenten, von Farmen einkaufen. Wir haben sogar teilweise kleine Restaurants, zum Beispiel in Richmond, die haben selber einen eigenen kleinen Garten mitten in der Stadt hinten dran.
Und Farmers Market, Bauernmärkte gibt es bestimmt auch.
Ja, eigentlich so in allen auch ein bisschen größeren Städten. Also wir haben zum Beispiel Alexandria, wo es einen ganz, ganz tollen Farmers Market Downtown gibt. In Richmond, der US-Hauptstadt. Also wirklich überall, wo man hinkommt, hat man eigentlich immer die Chance, lokal zu kaufen. Mhm. Oder es gibt natürlich auch die Farmen, wo man einfach auch mal einen Halt machen kann und die verkaufen dann alles, was gerade Saison hat.
Ja, ja.
Oder pick your own Pfirsiche, Äpfel.
Ja.
Ne, dann kann man ein bisschen selbst aktiv werden. Wir haben eine ganze Menge zum Beispiel Erdbeerfarmen in der Nähe von Virginia Beach. Ach,
interessant.
Die jetzt gerade sozusagen im Frühjahr Saison haben. Also ganz, ganz unterschiedlich. Also da kriegt man wirklich so dieses lokale Flair. Und wer was richtig typisch Virginia-mäßiges mal probieren möchte, der ist das zum Beispiel eine Erdnusssuppe. Wir haben einen großen Anbau an Erdnüssen. In Virginia.
Okay.
Und Erdnusssuppe ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es das Nationalgericht ist, weil es ist es nicht offiziell, aber das gibt es zum Beispiel in der Taverne, die neben Mount Vernon ist, kann man eine echte Erdnusssuppe essen.
Also bei Erdnusssuppe bin ich eigentlich eher in Asien, ne? Also yes. das denke ich, ja. Beziehungsweise in Georgia, es gab ja einen Präsidenten, der war Erdnussfarmer, Jimmy Carter.
Ja,
ne? Also,
ja richtig, ja. Ja.
Ja, interessant. Genau. Ja. Da hast du mir jetzt ein Geheimnis verraten, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja stark. Ja. 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 Das heißt, es wird aber auch noch Erdnüsse kommerziell angebaut.
Ja.
Ja, toll. Ja, stark. Ja, also eine sehr vielfältige Küche, von der Küste bis ins Binnenland, ja. Farm to Table, Südstaaten-Einfluss, sehr wichtig. Ja,
ja.
Sehr, sehr schön. Ja. Von der Kulinarik kommt man mal ganz schnell zu den anderen Kuhs. Kunst und Kultur.
Oh mein Gott, das ist auch so ein Thema, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Können wir stundenlang drüber reden.
Definitiv. Und ich glaube, das Schöne ist, weil es ja auch so viele Sachen sind, die man vielleicht gar nicht erwartet. Also ich fange immer total gerne schon damit an. In der Nähe von unserem Hauptflughafen, dem Washington Dulles International Airport, gibt es zum Beispiel das Stephen F. Udvar-Hazy Center. Das gehört zum National Air and Space Museum und jeder denkt sofort natürlich an das National Air and Space Museum, an der National Mall in Washington DC. Aber das ist die Außenstelle und das ist eigentlich der Platz, wo man die ganzen wirklich Flugzeuge sieht, weil es sind große Hangar. Man kann so auf 3 Leveln gehen und sieht die Flugzeuge. Es ist das größere von beiden und das Tolle ist, es ist ja auch kostenfrei.
Ja. Und da kann ich auch wirklich historische Maschinen sehen. Ne? Also ich glaube, es ist eine deutsche U ist, glaube ich, da.
Genau. Und also von historischen bis hin aber auch zur Apollo, Blackbird, also von Concorde steht dort. Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und das ist einfach beeindruckend. Und auch da muss man nicht unbedingt ein totaler Aviation-Geek sein,
ja.
Sondern es ist einfach beeindruckend, unter diesen Maschinen zu stehen, vor diesen Maschinen zu stehen.
Ja.
Und es gibt auch einen Tower, wo man hochgehen kann. Und dann hat man einen super Blick auf den Washington Dulles International Airport und kann auch den Funkkontakt mithören und sieht die Flugzeuge starten und landen.
Das wusste ich auch nicht. Das ist ja auch stark. Ja, und das Ganze eben wirklich im Grunde auf dem Gelände des Airport. Man kann zwar nicht, habe ich mir sagen lassen, zu Fuß, wenn man vom Check-in da rüber gehen, aber es ist mit dem Uber, es ist eine kurze Fahrt. Ja. Oder aber ich mache es eben so auf dem Rückweg zum Flughafen, nehme ich ein paar Stunden Zeit, fahre dann mit dem Mietwagen hin, schaue mir das Museum an und gebe danach den Mietwagen ab. Also das ist wirklich, also jeder, der reinfliegt nach Washington oder rausfliegt aus Washington, für den ist das eigentlich ein Muss. Ne?
Der sollte da unbedingt einen Stopp machen, weil man bereut es wirklich ganz und gar nicht.
Ja, und wir haben mit Holly Williamson gesprochen, die bei dem Air and Space Museum und dann eben auch bei dem Udvar-Hazy Center verantwortlich ist, so als Sprecherin. Und wir haben sie gefragt, was ist denn eigentlich der beste Weg, wie kann man am schönsten das Udvar-Hazy Center erleben? Und da hören wir jetzt kurz mal rein, okay?
Ja, sehr gern.
Best thing you can do, and something I recommend to everyone who walks in the door, is to take a free guided tour. We have more than 200 aircraft on display, over 3,000 artifacts, and a lot of stories. So getting the stories from a human being firsthand will be a much more enriching experience than just reading a couple of sentences on a plaque.
Ja, und was ich daran ganz spannend finde, ich weiß gar nicht, ob sie das eben so schön gesagt hat, viele dieser Volunteers, die da diese Führungen machen, das sind ehemalige Piloten.
Richtig. Das heißt, man kann vielleicht Glück haben, dass man sogar einen Pilot hat, der eines der Flugzeuge, die im Museum stehen, mal geflogen ist. Wirklich hands on.
Ja, also auch das ist absolut einmalig. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich stark. Ja. Und dann kommen wir zu einem weiteren Museum, wenn wir schon dabei sind. Und da bin ich in meinem Element, nämlich Musik.
Ah, ja, absolut, absolut. Das ist das Birthplace of Country Music Museum. Ich denke,
Darauf spiele ich an. Und das Besondere ist, es ist ja in Bristol, das ist ganz im Süd Westen von Virginia. Und die Staatsgrenze zu Tennessee, die geht mitten durch den Ort. Und das habe ich auch, ehrlich gesagt, noch nirgendwo so erlebt. Man kann also wirklich mit einem Bein in Tennessee stehen und einem Bein in Virginia.
Richtig.
Aber bekannt ist der Ort nicht nur dadurch, sondern eben durch dieses wirklich für mich sagenhafte Museum. Zumal eben bei Country Music denken die Menschen vor allem natürlich an Nashville. Absolut. Und es gibt noch ein paar andere sehr ikonische Orte. Aber in Bristol, da ist, glaube ich, damals ist die erste Aufnahme ist dort erfolgt, ne? Die erste fürs Radio.
Also wer sich so ein bisschen mit Musik auskennt, das sind diese berühmten The Sessions von 1927, die eigentlich die Country Music dann so ein bisschen begründet haben und halt auch verbreitet haben. Das war damals in Bristol. Und das heißt, 2027, für alle, die sich das schon mal im Kalender vormerken wollen, ist es 100 Jahre Birthplace of Country Music. Und da wird es natürlich auch viele Veranstaltungen geben. Aber wie gesagt, auch das Birthplace of Country Music Museum ist wirklich ein tolles Museum. Auch dort haben wir wieder so ein paar interaktive Elemente, die man machen kann. Ich glaube, man kann selber auch was aufnehmen in einem kleinen Tonstudio. Wir haben dort ein Hotel, das nennt sich das Sessions, auch komplett im Look and Feel mit ganz vielen Elementen zum Thema Musik. Und wer dann in Bristol noch nicht genug bekommt, wir haben zum Beispiel The Crooked Road.
Was ist das?
Das ist, ich glaube, wir sagen so Ferienstraße dazu. Also ich sag mal so wie die Burgenstraße in Deutschland. Genau. Und in Amerika, das sind die Scenic Byways oder America's Byways. Das sind immer so Schilder direkt an der Straße.
Ja, und das ist so ein ganz toller Tipp, ganz generell. Ne?
Genau.
Das kann man eigentlich egal wo in USA unterwegs ist, nimm den Scenic Byway, kostet dich 2 Stunden mehr, aber du siehst was, du hast die Möglichkeit zu tollen Begegnungen, ist unvergesslich.
Ja. Und entlang dieser Routen gibt's immer bestimmte Stops, die sind auch ausgewiesen. Und bei der Crooked Road, da dreht sich halt alles um Country Music Bluegrass. Das heißt, man kommt nach Floyd und dort ist zum Beispiel Floyd Country Store. Mhm. Dort findet am Wochenende Friday Night Jamborees statt. Das heißt, es ist eigentlich ein Verkaufsladen und der wird dann abends einfach ausgeräumt. Es werden Stühle reingestellt, die Musiker kommen, machen Live-Musik. Viel findet auch natürlich im Sommer draußen statt. Also, und entlang dieser Ferienstraße oder diese Scenic Byways gibt es ganz, ganz viele dieser Stationen, wo man Halt machen kann, wo man ein bisschen mehr über die Geschichte lernen kann, aber natürlich auch Musik hören kann, erleben kann. Und wie du schon sagst, diese Scenic Byways, die sind wirklich ganz, ganz toll. Also egal, wo man in den USA hat, man hat eigentlich immer einen irgendwo in der Nähe.
Ja.
Es
gibt doch eine Website, wo man die finden kann. Es gibt so eine kleine Karte.
Ja.
Und das ist ein absoluter Tipp für jede Region in den USA. Absolut. Aber ich gebe mal zu, von der Crooked Road hatte ich noch nichts gehört. Also ich fand dieses Museum faszinierend. Ich gehöre zu den Menschen, die eigentlich Country Music doof finden, weil man kennt ja, also zumindest das, was so rüberschwappt, wo man so denkt, ach nee, das ist alles so ein bisschen, ich habe meinen Hund verloren, mein Pferd und meine Frau und jetzt bin ich betrunken und sitze in der Bar. Und wenn man in den USA unterwegs ist, dann merkt man ja, das ist eine wahnsinnige Bandbreite.
Unfassbar.
Vieles, was dort als Country Music gelabelt ist, ist bei uns Pop beispielsweise. Vieles ist Rock. Es ist ein Country Music Konzert ist ein Rockkonzert meistens. Und dementsprechend fand ich damals das Bristol Birthplace of Country Music Museum wirklich super, super spannend. Also das war wirklich ein schöner halber Tag, den ich noch verbracht habe.
Ich glaube, das ist es halt auch. Also auch wer jetzt erstmal im ersten Moment vielleicht sagen würde, ach, Country Music ist nichts für mich. Ich glaube, das dort mal zu erleben und wirklich auch zu verstehen, welche Bandbreite Country Music eigentlich hat, gebe ich dir absolut recht. Das ist wirklich toll.
Ja. Also gehört für jeden, der so ein bisschen an Musik interessiert, ist wirklich auf die berühmte Bucketlist. Ja. Genau. Ja. Ja, und ich grundsätzlich beim Thema beim Thema Kultur fällt mir immer noch ein, es ist mir in Richmond, das ist mir aufgefallen, was ich bin ein ganz großer Fan, ich sage das ganz offen, deshalb, das gehört fast bei mir fast in jeden Podcast rein. Ich bin ein großer Fan von Murals, von Wandbildern. Ja. Und in Richmond, ich war dort direkt nach der nach Corona und es war ein sehr, sehr bewegender Moment, die ganze Region rund um Washington, inklusive Virginia, eben zu erleben nach dieser längeren Durststrecke. Und das fand ich in Richmond besonders beeindruckend. Das ist bei mir haften geblieben. Diese irren, oft mit kulturellen und historischen Bezügen versehenen Wandbilder.
Ja, das ist in der wirklich in der ganzen Stadt verteilt. Mhm. Es gibt auch so eine Art self-guided mural Tour, die man machen kann. Mhm. Und wie du schon sagst, es hat oft einen vielleicht mal einen historischen Bezug, auch mal aktuelle Themen werden aufgenommen. Mhm. Und das ist immer so schön, finde ich, an diesen Murals, weil du gehst eine Straße lang und du guckst vielleicht in eine Nebenstraße rein und auf einmal hast du ein riesiges Wandgemälde farbenfroh vor dir. Und ja, das zu entdecken, das ist wirklich, wirklich super klasse. Und Richmond an sich ist generell für Kunstliebhaber echt ein Insider-Tipp.
Ich glaube, es gibt ja sogar so eine Straße, so ein Viertel mit ganz vielen Galerien, ist es nicht so?
Ah, das ist, das könnte, ja, ich glaube, das ist Carytown.
Ja, ja, das meine ich, das ja, Carytown.
So ein, so ein Stadtviertel in Richmond und das ist eh toll. Also, wie gesagt, Hauptstadt von Virginia, aber ist, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber ich finde, Richmond fühlt sich nicht an wie eine Großstadt.
Überhaupt nicht, ja. Also ja. Klar, es gibt die typischen Gebäude, ja. Die, ne, so ein Kapitol, ja. Und so weiter, ja. Aber ja. Es lebt in seinen Vierteln, es hat eigentlich Smalltown-Flair, ja. Komischerweise.
Ja. Ja. Und, ja. Das finde ich, machen diese unterschiedlichen Stadtviertel aus, mhm. Und die gehen so alle ineinander über und ja, und auch da ist mal eine Brauerei am Straßenrand oder ist irgendein Pop-up-Restaurant dabei. Und wie gesagt, für Kunstliebhaber, wir haben dort das Virginia Museum of Fine Arts. Und das ist ein Kunstmuseum, erst einmal kostenfrei zu besuchen. Und es ist wirklich ein Kunstmuseum von Weltklasse-Niveau. Also das ist wirklich tolle Ausstellungen. Also auch dort auch wieder... Eine Stunde ist definitiv nicht genug.
Ja.
Superklasse Museum. Und dann, wie gesagt, dann noch in Kombination mit der Street Art gibt es einen ganz tollen Vibe in Richmond.
Super, ganz klasse. Und wenn ich dann irgendwann genug habe von Kunst und Kultur, dann hast du es vorher schon erwähnt, dann habe ich das Whitewater Rafting direkt vor der, ja, Tür. Und wenn mir das zu wild ist, ist es einfach total, Richmond liegt total schön am Fluss und du, ja, kannst dort auch wunderbar, ich bin da morgens joggen gewesen, ich bin da auch schon wandern gewesen und das hast du direkt, ja, das ist quasi, das ist nicht an der Grenze der Stadt, das ist in der Stadt, ja, drin. Das, ja, ist irre.
Ja. Ja. Und auch, man kann super viel mit dem Fahrrad auch machen. Mhm. Also wenn man sich ein Fahrrad dort ausleiht, sind viele Fahrradwege explizit ausgewiesen. Und ja, das ist halt super, super schön, weil man hat einfach wirklich die Verbindung. Ne? Man ist nicht nur in einer Betonwüste, sage ich jetzt mal so, sondern man hat wirklich diese grüne Lunge, die überall damit verbunden ist. Und ja, und kann es halt einfach super gut kombinieren, auch wenn man, wie gesagt, mal wieder durchatmen möchte nach Museum und Geschichte, ja, dann einfach in die Natur zu gehen.
Also Richmond gehört definitiv in den Reiseplan mit rein. Ja. Einfach auch da wieder ganz viel Vielfalt auf engstem Raum. Und das, was Virginia ausmacht, das kann man stellvertretend eigentlich auch in Richmond finden.
Absolut. Ja. Die Hauptstadt vertritt das schon alleine. Genau. Und wenn man dann noch ins Umland geht, hat man sozusagen noch mal mehr Vielfalt.
Ja. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind alleine oder mit ihrem Partner unterwegs, aber viele auch mit Kindern. Und das ist, ich finde, auch da hat Virginia eine Menge zu bieten. Eine Sache haben wir vorher schon genannt, Colonial Williamsburg, ja, ist ein absolutes Muss. Da kann man den ganzen Tag verbringen. Aber das ist nicht das Einzige.
Nee, absolut nicht. Also es gibt natürlich überall wirklich, also sogar, sage ich immer, auf den Weingütern. Die sind für Familien ausgelegt. Das heißt, man hat immer irgendwie eine Aktivität noch dabei, was auch die Kinder machen können. Ob es jetzt ein Spielplatz ist oder ein Maislabyrinth oder irgend sowas.
Ich dachte, jetzt kommt sowas wie Traubensaft-Tasting oder sowas.
Boah, ich würde nicht unterschätzen, ob es das nicht sogar auch
gibt.
Das gibt's
bestimmt.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir haben natürlich auch große Freizeitparks bei uns in der Region. Und das ist so ein bisschen, in Kings Dominion ist zum Beispiel einer in der Nähe von Richmond. Richmond. Ja. Und dann haben wir noch Busch Gardens in der Nähe von Williamsburg.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch ein Freizeitpark, der immer wieder ausgezeichnet wird für einfach die landschaftliche Schönheit und wie der gestaltet ist. Also sozusagen neben dem Abenteuer des Rollercoasters hat man auch noch einfach eine tolle, tolle Erfahrung, was dort einfach landschaftlich zu bieten ist. Und ja, das sind einfach die zwei großen Freizeitparks, die wir bei uns in der Region haben. Und wie gesagt, ansonsten ist ganz, ganz viel auch familienfreundlich ausgelegt, ja. Dass ich sozusagen, man muss sich nicht entscheiden. Man findet immer auch was für die ganze Familie.
Keine faulen schön. Kompromisse, sondern man ist eigentlich,
genau.
Jung und genau. Alt sind zufrieden.
Ja,
genau.
Ja,
klasse. Es gibt ja so einen Trend mittlerweile, der geht so Richtung Luxus oder ich sag mal in Richtung, so ein bisschen abseits des Üblichen. Also wo man sagt, Mensch, ich möchte etwas Besonderes genießen im Urlaub. Und ich kann mir vorstellen, so wie du das bisher beschrieben hast, ich meine, da waren schon viele Besonderheiten dabei, aber gibt es da noch irgendwas, was du empfehlen würdest im Premium, im Luxusbereich? Ja,
also das Schöne ist wirklich in Virginia, wir haben wirklich auch von den Übernachtungsmöglichkeiten eine ganz, ganz tolle Vielfalt, auch so ein bisschen, sag ich jetzt mal so, im besonderen Bereich. Das kann wirklich ein Grand Hotel sein. Also wir haben zum Beispiel das Jefferson Hotel, das Grand Hotel in Richmond oder das Hotel Cavalier in Virginia Beach, was wo schon ganz, ganz viele Politiker oder auch Hollywood-Stars übernachtet haben, was erst vor ein paar Jahren wieder komplett renoviert wurde. Die haben wirklich so diesen Grand Hotel-Charme. Mhm. Und dann auf der anderen Seite gibt's natürlich aber auch so ein bisschen diese moderneren Spa-Resorts, wo man vielleicht einen Golfplatz dran hat, ein Spa integriert hat oder das Salamander Resort in Middleburg. Die haben ein eigenes Gestüt, das heißt, man kann dort reiten gehen, liegt wunderschön in der Natur und das sind so die besonderen Sachen. Oder Primland ist ein Resort, liegt direkt in den Blue Ridge Mountains, die haben ein eigenes Observatorium.
Ach.
Da mit dabei.
Ja.
Und das ist super schön, die machen auch Yoga-Klassen, wo man dann wirklich mit dem Blick auf die Blue Ridge Mountains sein Morgen-Yoga machen kann. Also ich glaube, entspannter geht es gar nicht. Und das ist dann schon wieder so die Verbindung zu diesen besonderen Momenten, die wir vielleicht schon so ein bisschen auch gesagt haben, mit dieser Austern-Tour zum Beispiel. Oder wunderbar ist morgens mit einem Heißluftballon über die Blue Ridge Mountains zu fliegen.
Wow.
Also es gibt wirklich schöne Momente, die, glaube ich, einzigartig sind und die einem auch immer in Erinnerung bleiben werden.
Toll. Ja, das klingt echt wirklich wunderbar. Golfen hast du vorher schon erwähnt. Also es gibt auch vermutlich, in USA ist ja generell die Golfplatzdichte relativ hoch und auch die Möglichkeit, ohne irgendwelche Platzreife auf den Platz zu gehen.
Ja.
Virginia auch so?
Ja. Ja, also wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten an Golfplätzen, auch im ganzen Bundesstaat verteilt. Also egal, ob man jetzt eher in die Berge geht oder wie Virginia Beach. Also da haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten an Golfplätzen von 9 Loch bis 18 Loch. Und wir haben sogar beim Omni Shoreham Hotel, was auch in den Blue Ridge Mountains liegt, haben wir den ältesten Golfplatz der USA.
Wow,
ja.
Der vermutlich dann auch immer wieder mal zu irgendwelchen renommierten Turnieren wird.
Ja, ja, absolut. Ja, und auch die Region rund um Williamsburg, da finden relativ viele internationale Tournaments statt, vom Golfen her. Also,
toll, also wäre da auch das ist gerade für die interessant, die vielleicht gar nicht selber spielen oder nicht glauben, nicht gut genug zu spielen, aber vielleicht hat man mal die Gelegenheit, auf diese Weise mal ein paar Golfstars relativ aus der Nähe zu sehen.
Doch,
ne?
Definitiv.
Die Chance ist, glaube ich, in den USA generell ganz groß und Virginia ist ein gutes Beispiel.
Absolut,
Ja, sehr schön. Du hast gerade von diesen außergewöhnlichen Erlebnissen erzählt, beispielsweise Ballonflüge oder Fahrten, sagt man ja, korrekterweise, über die Blue Ridge Mountains. Sind das alles Dinge, die ich dort erst buchen kann oder muss ich dann, um ein bisschen zum Praktischen zu kommen, oder gibt es auch die Möglichkeit, das über hiesige Veranstalter, Reiseveranstalter oder über Get Your Guide oder Ähnliches zu buchen?
Also ist es alle Wege sind möglich.
Ja.
Also klar, gerade bei diesen besonderen Touren würde ich immer empfehlen, das im Vorhinein zu buchen. Mhm. Entweder, also Virginia ist wirklich weit verbreitet als Destination bei allen großen Reiseveranstaltern, mit denen wir wirklich eng zusammenarbeiten. Natürlich kann man auch immer auf auf der Website schauen. Get Your Guide hat auch einige Erlebnisse. Natürlich sind wir jetzt nicht so stark vertreten wie vielleicht andere Destinationen, aber man findet eigentlich immer die Möglichkeit, das vorab zu buchen. Und na klar, wenn man mal spontan sein möchte, und das empfehle ich eh, wenn man in den USA ist, einfach mit den Leuten im Hotel sprechen. Oder die helfen einem auch weiter, die rufen auch für einen dort an und fragen einfach, hey, habt ihr morgen noch einen Platz frei auf der Austern-Tour oder so. Ich finde, das ist ja einfach das, was auch den amerikanischen, diese Gastfreundschaft so ausmacht, dass man auch dort Unterstützung bekommt. Aber wir haben wirklich, wie gesagt, mit allen großen Veranstaltern, mit denen wir zusammenarbeiten und die wirklich ein tolles Produkt in Virginia haben und auch immer Tipps geben können, wie man so eine Rundreise gestalten kann.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch dann am Ende der Trick, dass man eine Reise gut vorbereitet, dass man viele Komponenten schon vorbucht und dann sich gegebenenfalls noch vor Ort entsprechende Tipps holt und dann auch versucht, spontan was auf die Reise zu bekommen.
Ja, ne? So dieses bisschen sich treiben lassen und sich so ein bisschen auf die Destination einlassen. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Teil.
Ja.
Ich glaube, da macht es echt der Mix.
Ja. Wie stark ist es denn gebucht, sag ich mal? Also wenn ich jetzt gerade an solche Highlights denke wie Virginia Beach, einfach eine tolle Sommerdestination auf jeden Fall. Ist das etwas, wo ich auf jeden Fall zum Beispiel ein Hotel reservieren sollte, wenn ich jetzt eine Rundreise mache? Oder wie würdest du empfehlen?
Ich würde immer empfehlen, dass man sich so ein bisschen die Hotels schon vorneweg bucht. Gerade wenn man vielleicht was Besonderes sucht. Mhm. Also in Virginia Beach hätte ich jetzt gar keine Angst, dass man auch im Sommer immer irgendwo ein Zimmer bekommen möchte. Aber wenn man wirklich vielleicht direkt an der Oceanfront gerne sein möchte mit Meerblick oder wenn es vielleicht wir haben ja auch im Oktober zum Beispiel eine wundervolle Herbstlaubfärbung in unserer Region, wenn man gerade dann in den Shenandoah National Park möchte und in der Lodge übernachten möchte, das würde ich wirklich immer im Voraus buchen, ne? So ein bisschen zu diesen besonderen Zeiten und wenn man halt, wie gesagt, eine spezielle Vorstellung hat, wo man übernachten möchte, dann würde ich das auf alle Fälle im Vorhinein buchen.
Und es hat ja auch den Vorteil, ich erspare mir tatsächlich dann die Unterkunftssuche während eines Tages. Weil im Grunde ist es ja so, ich bin unterwegs mit dem Mietwagen und ich komme irgendwo an und ich muss ja im Grunde, ja, ich sag mal, ich werde langsam unruhig, wenn so nach 16, 17 Uhr, dann möchte ich ja eigentlich gerne wissen, wo ich heute Nacht bleibe.
Ja.
Und wenn ich dann anfange, ob jetzt online oder direkt wirklich im Tourismusbüro oder wo auch immer, oder ich sehe ein Hotelschild, dann überall mich durchzufragen, das wird ja doch ein bisschen anstrengend dann. Ne? Und ich glaube, das Schöne ist dann wirklich zu sagen, okay, ich habe meine Unterkünfte und ich weiß, wo es lang geht und das macht es dann doch entspannter. Ne?
Genau, und dann ist halt einfach zwischen den Unterkünften der Weg das Ziel und dann kann man ja immer noch so ein bisschen schauen, was man so unterwegs macht.
Und sinnvollerweise wahrscheinlich lieber an einem Ort mal 2 oder 3 Nächte bleiben, als dass man wirklich jede Nacht woanders ist, oder?
Also dafür ist Virginia halt einfach perfekt, weil ich hatte es ja schon auch ein bisschen angedeutet, dadurch, dass so viele Sachen nicht so weit voneinander entfernt sind, kann man halt wirklich sagen, okay, ich mache zum Beispiel, wenn ich lande in Virginia, bin ich erstmal in Northern Virginia, dann bleibe ich zum Beispiel suche mir ein schönes Hotel in Loudoun County, weil ich schon mal so ein bisschen runterkommen möchte und habe halt wirklich die Möglichkeit, ich kann dann die Wineries machen, ich kann noch ein bisschen Geschichte machen, ich kann nach Fairfax fahren, Mount Vernon, weil das ist alles so nah beieinander und dann habe ich so meine ersten 3 Übernachtungen. Oder auch Virginia Beach, von Virginia Beach kann man nach Norfolk gehen, wo die Naval Base ist, was auch super, super schön ist, oder das Battleship Wisconsin liegt dort, was heute als Museum sozusagen genutzt wird, und das ist zum Beispiel eine halbe Stunde entfernt, also wirklich keine Entfernungen und so muss man auch nicht jeden Tag den Koffer ein- und auspacken, was ich persönlich sehr, sehr mag.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, gut. Ja, du hast es eben schon angedeutet. Also wir haben ein bisschen über den Sommer geredet. Wir haben über die Laubfärbung im Herbst geredet. Ist denn Virginia wirklich eine Ganzjahresdestination? Also ich meine Frühling, Sommer und Herbst. Winter, ist es zu empfehlen oder würdest du sagen, ach nee, das sollte man sich vielleicht eher ersparen?
Also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, was man macht. Also es gibt immer so eine Jahreszeit, die ich immer noch sehr, sehr gerne empfehle, aber einfach, weil ich bin ein totaler Weihnachtsmensch. Und die Vorweihnachtszeit ist auch eine ganz, ganz tolle Zeit in Virginia. Einfach, weil wir haben zum Beispiel den Louis Ginter Botanical Garden in Richmond, der ist komplett mit Lichtern geschmückt. Oder auch der Boardwalk von Virginia Beach. Da gibt es dann ganz viele Bilder, die aus Licht gemacht sind entlang des Boardwalks. Und man kann dort mit dem Auto durchfahren und sich das angucken. Also das ist einfach eine besondere Zeit. Natürlich ist es ein bisschen kühler, aber man kann trotzdem noch eine ganze Menge machen. Und auch das Frühjahr ist eine schöne Zeit. Also ab April, wenn die ganzen auch Gärten blühen. Man kennt ja Washington D.C. mit der Kirschblüte. Aber wir haben auch ganz viele Kirschbäume, zum Beispiel in Alexandria, die dann blühen. Also ich würde einfach sagen, Frühjahr bis Oktober ist eine sehr, da ist man sicher. Das ist eine sichere Zeit. Natürlich, wie wir diesen Winter gelernt haben, kann es auch mal schneien. Aber es ist eigentlich immer so ein paar Grad wärmer, als es bei uns ist. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
Das ist ein super Tipp. Das hilft uns. Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Ach, prima. Berühmte Frage an der Stelle ist ja auch immer, wie komme ich hin und wie komme ich rum?
Ja.
Du hast im Grunde mehrmals schon erwähnt, der Flughafen Washington Dulles, das ist der internationale Flughafen der Hauptstadt Washington, ist in Virginia und ist ja auch super angebunden. Ne? Also aus Europa, also gibt's diverse Möglichkeiten, direkt von Frankfurt aus, von München glaube ich auch.
Genau, Frankfurt, München sogar mehrmals täglich. Ja. Also gibt unterschiedliche, aber auch Zürich, Genf, Wien. Also ist wirklich super gut erreichbar und auch von dort, ja, kommt man zum Beispiel der Airport ist mit der Metro angebunden. Das heißt, man hat dort wirklich die Metro-Anbindung. Ob jetzt dann schon vielleicht direkt nach Washington D.C. oder nach Fairfax County, Loudoun County, wo einige der Stops sind. Das heißt, man kommt auch erstmal vielleicht zu seinem ersten Hotel ganz, ganz komfortabel mit der Metro. Und wer sich generell oder wer generell gerne mit der Bahn unterwegs ist, das ist auch immer noch ein ganz guter Tipp, weil die Ostküste ist ja sehr, sehr gut über Amtrak angebunden. Das heißt, man kann zum Beispiel wunderbar von Washington D.C. aus dann bis nach Richmond fahren oder bis nach Virginia Beach sogar mit dem Zug.
Das wusste ich gar nicht.
Halt dann auf der anderen Seite Richtung Charlottesville, Roanoke, Blue Ridge Mountains, auch super gut mit Amtrak angebunden. Also wer ein bisschen das Thema Zugfahren mag, so ein bisschen Slow Travel, absolut auch eine Alternative und natürlich auch Camper. Also das heißt, wir haben viele Campgrounds in der Region. Einige sind auch verbunden zu State Parks. Das heißt, man ist dann wirklich in der Natur. Also das ist auch immer eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wenn man halt sagen möchte, man ist halt einfach mit dem Wohnmobil unterwegs.
Hat man wirklich die Qual der Wahl, ne?
Man hat die Qual der Wahl.
Ist toll, ja. Genau. Also keine eindeutige Aussage sozusagen. Ja, also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt so ziemlich den ganzen Bogen gespannt, thematisch, auch geografisch. Ich glaube, vor unserem geistigen Auge ist da so eine Landkarte entstanden von den Blue Ridge Mountains und dem Parkway im Westen und der Küste auf dem im Osten ist und der Richmond mittendrin, der Historic Triangle, das historische Dreieck mittendrin. Ich weiß nicht, fällt dir noch so ein persönlicher Tipp oder ein Highlight ein, irgendwas, wo du sagst, also das sollte man nicht verpassen oder eine Anekdote oder irgendwas, was empfiehlt Maria Graul?
Also natürlich alles das, was ich gerade erzählt habe.
Ja, eben, ja.
Es ist wirklich so schwierig, weil es halt einfach so viele Sachen gibt, aber ich glaube so, ja, alles meiner Highlights, muss ich ganz ehrlich gestehen, war, weil es ist ja so, man liest vorher viel, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war auch schon ganz persönlich im Urlaub einfach in Virginia, einfach weil ich dann mein eigenes Programm machen kann, ist so ein bisschen, ne? Und ich hatte viel über die Kajaktouren in Virginia Beach gelesen und auch, dass man wirklich Delfine hautnah erleben kann. Und ich war wirklich beeindruckt, wie nah die Delfine teilweise ans Kajak kommen. Und das ist so ein Moment, wenn man dann, erstmal muss man ein bisschen arbeiten im Kajak, und dann der Guide weiß ganz genau, wo die sich aufhalten, zu welcher Zeit, so über den Tag. Und dann wird einem schon gesagt, okay, jetzt hört mal auf zu paddeln, und du wartest 5 Minuten und auf einmal tauchen die Delfine neben dir auf. Und das ist irgendwie so ein Moment, ich kriege jetzt noch Herzklopfen, wenn ich daran denke, weil es ist so... Das ist so schön, und wie gesagt, man sieht Bilder, aber wenn man das wirklich einmal selber macht, ist es schon was ganz Besonderes.
Hätte ich auch das, da sage ich wieder ganz offen, hätte ich in Virginia Beach nicht erwartet. Mhm. Das ist auch etwas, was ich mit Florida beispielsweise verbinde. Ja. Und da sind wir ja doch einige hundert Meilen weiter nördlich, signifikant weiter nördlich, und stark. Ja. Sehr, sehr schön. Ach Mensch, ja. Also, das muss ich mir also auch für meine nächste Virginia Reise auf jeden Fall
unbedingt.
Also, ich habe heute ganz, ganz viel gelernt, liebe Maria. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr.
Und ich glaube, unseren Zuhörern und Zuhörern geht's genauso. Die werden jetzt vermutlich erstmal googeln, Virginia.
Genau.
Wo kann ich das buchen? Wie komme ich hin? Ja. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, wir haben da einige Fragen beantwortet von unseren Zuhörern und Zuhörern. Und wir haben vor allem, glaube ich, ganz, ganz viel, und du hast ganz viel Inspiration geleistet. Also das macht es wirklich Spaß, dahin zu reisen.
Ja. Wie gesagt, einfach mal reingucken. Ich denke, wie gesagt, da gibt's wirklich für jeden was. Und nicht umsonst hat Virginia den Slogan Virginia is for lovers. Und wir sagen immer, Virginia is for wine lovers, for outdoor lovers, for history lovers. Es hat wirklich was für jedermann.
Und das ist eben nicht nur ein Werbespruch, sondern entspricht wirklich der Realität.
Ja.
Und deshalb gibt's diesen Spruch, ich glaube, schon seit 30, 40 Jahren oder so.
Also ich glaube, es ist der am längsten existierende Werbespruch einer US-Destination.
Genau. Und das eben
kommt nicht von ungefähr.
Ja, ihr Lieben, ihr habt's gehört. Virginia mit Maria Greiner. Ganz, ganz herzlichen Dank, Maria. Das war wirklich ein sehr inspirierender und informativer Podcast über Virginia in der Reihe Meine Reise USA. Wir sagen für heute Tschüss und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet.
Vielen Dank.
Tschüss.